Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 28. September 2022, gleich dem 6. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Konfrontation mit Hijab gleich Konfrontation mit Islam. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Iran ist kein Ort, an dem jeder einen Putsch oder eine bunte Revolution machen kann. Raketen- und Drohnenangriffe der Revolutionsgarden auf separatistische Terroristen. Iran. Luftwaffe stellt Drohne Shahab vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Iran ist kein Ort, an dem jeder einen Putsch oder eine bunte Revolution machen kann. Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte gerichtet an die amerikanischen Verantwortungsträger, dass es in Iran keine wichtigen Neuigkeiten gebe und es werde keinen Regimewechsel geben. In einem Interview mit dem US-Sender American National Radio, NPR, antwortete Amir Abdullahian auf eine Frage zum Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini: Derartige Vorfälle passieren auf der ganzen Welt, darunter Dutzende Fälle pro Jahr in Amerika, England und anderen Ländern. Der iranische Außenminister erklärte weiter: Seit Beginn dieses Vorfalls hat der iranische Präsident die Angelegenheit aufmerksam verfolgt und mit der Familie von Frau Amini gesprochen. Die Justiz geht dem Thema ernsthaft nach. Amir Abdullahian stellte klar, dass die Menschen rein gefühlsmäßig in den ersten Stunden dieses Vorfalls ihren Protest friedlich zum Ausdruck gebracht hätten, aber das Thema sei erledigt und alle warteten auf die Ergebnisse der juristischen Untersuchungen. Der Leiter des diplomatischen Dienstes fragte: Warum sollen Satellitensender, die von London aus kontrolliert werden, sich einmischen oder amerikanische Verantwortungsträger provozierende Äußerungen machen und sich einmischen? Einige dieser Netzwerke ermutigen die Menschen offen zu Aufständen, Brandstiftungen und Tötungen. Außenminister Amir Abdullahian fügte hinzu, dass die terroristischen Munafirin, die 17.000 Iraner getötet haben, von den USA und einigen europäischen Ländern angestachelt werden und ihre Agenten nach Iran schicken. Es gibt einen Unterschied zwischen Protest, Störung und Chaos. In Iran wird auf die Forderungen der Menschen geachtet, aber diejenigen, die randalieren wollen und unter ausländischen Einfluss stehen, werden nach unseren Gesetzen behandelt, sagte er weiter. Bezüglich der Verhandlungen zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen hob er hervor, dass in Wien insgesamt positive und zukunftsweisende Gespräche geführt worden seien und viele Botschaften mit der amerikanischen Seite ausgetauscht wurden. Der Leiter des diplomatischen Dienstes Irans erklärte: Die Amerikaner haben bei den verbliebenen Fragen einen Text vorgelegt, der viele Zweideutigkeiten enthält. und die Islamische Republik Iran sagte dem Koordinator der Europäischen Union, dass der Text deutlich, klar und stark sein müsse. Raketen- und Drohnenangriffe der Revolutionsgarden auf separatistische Terroristen. Das Hauptquartier Hamza Sayyid al-Shuhada der Bodentruppen der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden zielte mit Präzisionsraketen und Zerstörerdrohnen auf Lager und Hauptquartiere separatistischer Terroristen in der Kurdenregion im Irak. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Hauptquartiers Hamza Sayyid al-Shuhada der Bodentruppen der Revolutionsgarden gab bekannt, dass 3 terroristische Elemente im Nordwesten des Landes festgenommen wurden. In einer Erklärung dieses Hauptquartiers vom heutigen Mittwoch hieß es, nach den notwendigen Warnungen an die Verantwortlichen der irakischen Kurdenregion, die Aktivitäten anti-iranischer Terrorgruppen, die mit der imperialistischen Arroganz in Verbindung stehen, zu zerschlagen, sowie nach der Missachtung dieser legitimen und legalen Forderung und der Fortsetzung der Präsenz terroristischer Gruppen und ihrer Angriffe auf iranische Grenzgebiete sowie auf einige Grenzstützpunkte und Außenposten und nach der Unterstützung der jüngsten Unruhen in Iran durch diese, begannen die Kämpfer des Hauptquartiers Hamza Sayyid al-Shuhada mit der Unterbeschussnahme und Artillerieangriffen auf die Hauptquartiere und Einsatzzentren der terroristischen Gruppen in Teilen der autonomen Kurdenregion im Irak. In dieser Erklärung heißt es weiter, da in dieser Zeit weiterhin Reste der antirevolutionären Terrorgruppen immer noch in der Region anwesend sind und die Sicherheit und den Frieden der Menschen in Iran bedrohen, beginnt heute Mittwoch die neue Phase der Operationen gegen deren Stellungen und Hauptquartiere in den Tiefen der Region Kurdistan im Irak. Durch den Einsatz von Raketen- und Drohneneinheiten der Bodentruppen der Revolutionsgarden sowie durch massiven und kombinierten Beschuss mit Punktraketen und offensiven, zerstörerischen Drohnen werden ihnen tödliche Schläge versetzt. Am Samstag, dem 24. September 2022, begannen die Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden mit ihren militärischen Operationen gegen separatistische Terroristen in der autonomen Kurdenregion im Irak. Iran. Luftwaffe stellt Drohne Shahab vor. Die Trainingsdrohne Shahab wurde zum ersten Mal auf der Ausstellung der Luftstreitkräfte der Luftwaffe der Islamischen Republik Iran, Nahaja, vorgestellt. Diese Aufklärungsdrohne erreicht eine Flughöhe von 11.000 Fuß sowie eine Flugdauer bis zu 8 Stunden. Der Flugradius dieser Trainingsdrohne UAV beträgt 10 Kilometer, jedoch hat sie die Fähigkeit, den Flugradius für Aufklärungsmissionen auf bis zu 200 Kilometer zu erhöhen. Die Ausbildungsdrohne Shahab ist eine verbesserte Version der Ausbildungsdrohne Safir. Sie verfügt über besondere aerodynamische Fähigkeiten und hat eine stabile Beschaffenheit. Die Ausstellung der Luftwaffe der Islamischen Republik Iran fand zeitgleich mit der Woche der Heiligen Verteidigung statt. Der 22. September, 31. Schahrivar, ist der Jahrestag des Beginns des Iran vom Irak aufgezwungenen Krieges. Die Angreiferarmee des Saddam-Regimes hat an diesem Tag im Jahr 1980 mit der Idee, Teheran innerhalb einer Woche zu erobern, einen massiven Angriff auf Iran begonnen, unter Verwendung aller Arten von Waffen. Der 22. September, also 31. Schahrivar, wurde nach der Beendigung des 8-jährigen auferlegten Krieges im iranischen Kalender zum Beginn der Woche der Heiligen Verteidigung bestimmt. In dieser Woche finden überall im islamischen Iran verschiedene Zeremonien, militärische Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt. Israelische Militärs greifen Jenin an, 3 Palästinenser getötet. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium sind beim jüngsten Angriff der Militärs des zionistisch-israelischen Regimes auf Jenin im Westjordanland 3 Palästinenser getötet worden. 9 weitere Palästinenser seien verletzt worden, hieß es vom Gesundheitsministerium. 2 Verletzte befinden sich außerdem in einem kritischen Gesundheitszustand. Wie palästinensische Medien berichteten, stürmten israelische Militärs am Dienstagabend in das palästinensische Flüchtlingslager Jenin und umzingelten das Wohnhaus des Vaters von Märtyrer Raad Hazem, der in Tel Aviv eine antizionistische Operation durchführte, und feuerten Anti-Panzerraketen auf das Haus ab. Daraufhin kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen palästinensischen Widerstandskämpfern und den israelischen Militärs. Unterdessen gaben die Saraya al-Quds-Brigaden, die zur palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad gehören, bekannt, dass ihre Mitglieder am Dienstagabend auf einen Kontrollposten der israelischen Armee geschossen hätten. Ferner kam es am Dienstagabend, am dritten Abend in Folge, zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und zionistischen Militärs in Al-Quds, Jerusalem, wodurch 15 jugendliche Palästinenser verletzt wurden, Gleichzeitig mit den jüdischen Feiertagen und aus Angst vor verstärkten Operationen der palästinensischen Widerstandsbewegungen hat das zionistische Militär seine Präsenz im Westjordanland verstärkt und das Gebiet zu einer geschlossenen Militärzone erklärt. 19 PKK-Mitglieder bei türkischen Angriffen auf Irak und Syrien getötet. Trotz des Widerstands der Regierungen und Völker des Irak und Syriens griff die türkische Armee erneut Gebiete dieser beiden Länder an. Laut der Webseite der Zeitung Yeni Shafak vom heutigen Mittwoch hat das türkische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass 6 Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei bei der Militäroperationen getötet wurden, die gestern im Nordirak durchgeführt wurde. Dem Bericht zufolge wurden auch in Nordsyrien 13 PKK-Mitglieder bei der Operation der türkischen Armee getötet. In einer Erklärung betonte das türkische Verteidigungsministerium die Fortsetzung der Operationen in den nördlichen Gebieten des Irak und Syriens. Unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, greifen türkische Truppen seit mehr als 2 Jahren den Nordirak und Syrien an. Die illegalen Angriffe der türkischen Armee auf Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und der Volksverteidigungseinheiten YPG im Nordirak und in Syrien gehen weiter, während Bagdad und Damaskus diese Angriffe wiederholt verurteilt und als Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität ihrer Länder bezeichnet haben. Die PKK, kurdische Arbeiterpartei in der Türkei, ist eine Organisation in diesem Land, die seit 1984 gegen die türkische Regierung für ihr Ziel, ein autonomes Kurdistan, kämpft. Ankara hat diese Organisation in ihre Liste der terroristischen Vereinigungen aufgenommen und kämpft gegen deren Mitglieder. Pentagon räumt ein, 12 Zivilisten bei US-Militäroperationen in Afghanistan 2021 getötet. Das US-Verteidigungsministerium hat am Dienstag eingeräumt, dass infolge von US-Militäreinsätzen im Jahr 2021 etwa 12 Zivilisten, darunter 7 Kinder, in Afghanistan getötet wurden. Laut der afghanischen Nachrichtenagentur Shafarna gab das US-Verteidigungsministerium in einem am Dienstag vorgelegten Bericht bekannt, dass 10 dieser Zivilisten bei einem US-Drohnenangriff auf Kabul am 29. August 2021 getötet wurden, als die US-Truppen Afghanistan verließen. Shafarna zufolge kamen 2 weitere afghanische Zivilisten bei 2 getrennten Luftangriffen der US-Armee auf die Städte Herat und Kandahar am 8. und 11. August 2021 ums Leben. Laut dem Pentagon-Bericht wurden bei diesen Operationen auch mehrere afghanische Zivilisten verletzt. Nach einer 20-jährigen Besetzung und unzähligen Verbrechen sowie der Zerstörung der Wirtschafts- und Gesundheitsinfrastruktur zogen die US-amerikanischen Truppen im August 2021 erfolglos und erniedrigt aus Afghanistan ab. Bislang ist noch keiner der US-Armeeangehörigen wegen seiner Verbrechen in Afghanistan vor Gericht gestellt worden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 20 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nima Masiha mit dem Titel Safar, das heißt Reise. Thank you.
بلور تو را سرودم از نفس، نخواندم غزل شکن میون آوار قفس، نوشتم به خط درد میون سطر خواب نور، رساندم به شهر بود سوار گریه های کشیدمت نفس نفس، شمردمت به یک نگاه، گذشتم از فلات آه، خریدمت به یک گناه، شبانم توهی تر از حباب سرمی سفر، به هر کران گریه به دور راه شب
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen.
Wir möchten uns nun näher mit den islamischen Moralprinzipien für die Wirtschaft beschäftigen. Zweifelsohne wirkt sich die Wirtschaft entscheidend auf das Schicksal einer Gesellschaft und Staatsordnung aus. Daher schenkt der Islam auch der Wirtschaft große Beachtung, denn er ist ja eine umfassende Lehre. Im Gegensatz zu einem oberflächlichen Islamverständnis ist er nicht, wie ein Teil des Judentums, nur auf materialistische Ziele ausgerichtet, noch konzentriert er sich ausschließlich auf immaterielle Aspekte, wie ein Teil des Christentums. Vielmehr ist der Islam eine Religion, die einhergehend mit der Stärkung der Glaubensgrundlagen auch ernsthaft die materiellen Bedürfnisse und den Unterhalt beachtet. Der Koran sieht in der Wirtschaft einen Faktor für den Erhalt der Gesellschaft. Deshalb heißt es auch in der Sure 4 im Vers 5: Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat. Die Wirtschaft führt nicht nur zur Versorgung des Einzelnen im Leben, sondern sie lässt auch das islamische System erstarken und unabhängig werden. Die Menschheit hat bis zum heutigen Zeitalter verschiedene Wirtschaftssysteme erprobt. Aber das islamische Wirtschaftssystem hat seine besonderen Merkmale. Durch seine besonderen Eigenschaften ist es in jeder Hinsicht im Vergleich zu dem kapitalistischen und sozialistischen System vorteilhafter. Die beiden wichtigsten Prinzipien, welche das islamische Wirtschaftssystem kennzeichnen, sind das Prinzip der Zentralität Gottes in allen Dingen und der Jenseitsglaube. Diese beiden Prinzipien verleihen allen wirtschaftlichen Planungen, politischen Maßnahmen und Strategien ein Ziel und einen Wert. Aufgrund der Weltanschauung, die auf dem Glauben an den einen Gott basiert, gilt der Hang des Menschen zu den äußerlichen Dingen des Lebens als etwas Natürliches. Es ist nämlich eine Tendenz, die Gott dem Menschen in seine Natur gelegt hat. Der Koran sagt hierüber: Verlockend ist den Menschen gemacht worden die Liebe zu dem, was man begehrt. Frauen, Söhne, aufgehäufte Mengen von Gold und Silber, Rasse, Pferde und Vieh und Ackerland. Dies ist aber der flüchtige Genuss des irdischen Lebens, doch bei Gott ist die schöne Heimstatt. Es ist also gemäß Islam natürlich und logisch, die weltlichen und materiellen Gaben zu nutzen. Gott hat daher auch seinem Propheten wie folgt im Vers 32 der Sure Araf offenbart: Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs? In diesem Zusammenhang ist ein wichtiger Punkt zu beachten, nämlich der, dass wir uns niemals innerlich von den blendenden Äußerlichkeiten des Lebens und seinen Verlockungen abhängig machen dürfen. Denn dies wird uns davon abhalten, das Schöpfungsziel von uns Menschen anzustreben. Im Zusammenhang mit der Nutznießung bedeutet das: Aus islamischer Sicht sind alle wirtschaftlichen und materiellen Möglichkeiten nur Mittel zur Erreichung des Ziels Vervollkommnung, und wir dürfen sie unter keinen Umständen selber als das Ziel in unserem Leben betrachten. Im Weltbild Gottes kommt der Mensch nämlich höher zu stehen als die ganze Welt. Gott hat gemäß einer heiligen Überlieferung, Hadith Qudsi, gesagt: Ich habe alles mitsamt aller Daseinserscheinungen für den Menschen und ihn für mich selber erschaffen. Dieses überlieferte Gotteswort spiegelt seinen göttlichen Willen wider, der in dem Vers 30 der Sure 2 Baqarah zum Ausdruck kommt. Diese Offenbarung lautet: Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter für mich einzusetzen. Imam Ali, dieser ideale Mensch und vollendetes Beispiel für den Statthalter Gottes, sagt gemäß 32. Predigt im Nahjul Balagha: Wie schlecht ist doch das Handelsgeschäft, wenn du diese Welt als Preis für deine Seele erachtest und die Welt als gleichwertig mit deiner Menschenwürde betrachtest. Der Gedanke der Zentralität Gottes nimmt in der islamischen Wirtschaft einen besonderen Platz ein. Daher muss allen wirtschaftlichen Plänen und wirtschaftlichen Tätigkeiten, in welcher Form und in welchem Bereich auch immer, die Motivierung durch den Gottesglauben zugrunde liegen. Dies ist eine Eigenschaft, die nur im islamischen Wirtschaftssystem zum Vorschein tritt. Der Koran sagt zur Veranschaulichung dieser Richtlinien über die wahren Gläubigen im Vers 37, Sure 24, Nur: Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe. Der gläubige Mensch betrachtet ja Gott als den wahren Eigentümer und Herrn der Welten und sieht sich selber nur als vorübergehenden Besitzer, ebenso wie er die Möglichkeiten, die ihm Gott bereitstellt, als vorübergehend betrachtet. Infolgedessen wird er einerseits sich nicht die Wirtschaft selber zum Ziel machen, noch wird er sie so sehr lieben, dass er alle religiösen und menschlichen Werte für seine wirtschaftlichen Interessen opfert. Er verlässt sich außerdem nicht nur auf die eigenen Verwaltungsfähigkeiten und finanziellen Berechnungen, sondern lässt nicht außer Acht, dass Gott der Herr und eigentliche Ernährer aller Lebewesen ist. Und so vertraut er bei allen wirtschaftlichen Verläufen auf Gott und bittet ihn in jeder Situation um seinen Beistand. Er bittet Gott, dass er ihn nicht sich selber überlässt, so dass er berauscht vom Reichtum ein Widersacher Gottes wird. Denn im Koran heißt es im Vers 6 und 7 der Sure 96, Alaq: Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, falls er von sich meint, unbedürftig zu sein.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sir Lore Arili mit dem Titel Iran-e Hamishe Azad, auf Deutsch Der ewig freie Iran.
دل توفانی ما سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما سبکتر ز نسیم بادهایی که دمیدن به ویرانی ما دل توفانی ما سر به ساحل نسپارد دل توفانی ما تا به خورشید رسد شور پرفشانی ما سبکتر ز نسیم بادهایی که دمیدن به ویرانی ما.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Konfrontation mit Hijab gleich Konfrontation mit Islam. Weiterhin guten Empfang. Vor kurzem haben wir wieder im Zusammenhang mit der Politik der Islamophobie des Westens erlebt, dass die islamische Bekleidung, der Hijab, bekämpft wird. In den Nachrichten hieß es, dass in einer der Schulen in Malden im US-Bundesstaat Massachusetts eine Schülerin der 8. Klasse namens Afnan wegen ihrer islamischen Bekleidung, Hijab, von dieser Schule gewiesen wurde. Die Direktorin erklärte, dass der Hijab nicht der Schuluniform entspreche. Im virtuellen Raum stieß dieses Verhalten auf viele Gegenreaktionen und es wurde eine Kampagne zur Unterstützung dieser Schülerin in den sozialen Netzen durchgeführt, an denen viele teilnahmen. Die Anfeindung des Islams ist kein neues Phänomen im Westen. Sie ist sogar in der Geschichte Europa in den Kreuzzügen verwurzelt. Aber die Wellen der Bekämpfung der Religion und des Islams haben circa seit Beginn des 3. Jahrhunderts neue Gestalt angenommen und wir haben es mit einem neuen gezielten Projekt des Westens zu tun, bei dem viele verschiedene Mittel und Techniken eingesetzt werden. Für die westlichen Politiker besteht das größte Hindernis für ihre anti-islamischen Manöver darin, dass die Muslime sich ihrer religiösen Identität bewusst werden. Sie möchten nicht, dass sich dieses Bewusstsein in den islamischen Gesellschaften vertieft oder in den westlichen Gesellschaften verbreitet. Sie bekämpfen die religiösen Wahrzeichen, insbesondere den Hijab, die islamische Bekleidung der muslimischen Frauen und Mädchen. Sie sehen, dass sich zunehmend Frauen im Westen islamisch kleiden möchten, um ihrer Identität Ausdruck zu geben und einen gewissen Selbstschutz aufzubauen, was allerdings nicht in das Kultur- und Gesellschaftssystem des Kapitalismus passt. Das wollen die westlichen Regierungen nicht dulden und so wenden sie harte Bestimmungen und Strafen auf jemanden an, der die islamische Bekleidungssitte des Hijabs befolgen will. Schon seit längerem wird in den westlichen Medien und seitens westlicher Amtsträger das Thema Hijab diskutiert und westlichen Verantwortungsträgern scheint die Geduld gegenüber dem Hijab zu Ende zu gehen. Wir sehen es zum Beispiel jetzt wieder daran, dass die Direktorin einer Schule ein junges muslimisches Mädchen ausweist, um auf diese Weise gegen den Hijab vorzugehen. Dabei heißt es doch in den elementarsten Menschenrechten, dass kein Staat berechtigt ist, jemanden an der Wahl seiner Bekleidung zu hindern, solange die Rechte anderer nicht verletzt werden. Die westlichen Staaten befürchten jedoch den Einfluss der islamischen Kultur. Und zwar so sehr, dass ein Staat wie die USA zur Bekämpfung des Hijabs, welches ein Wahrzeichen des Islams darstellt, den Millionen Muslimen in ihrem Lande die Ausübung eines der selbstverständlichsten Rechte verwehrt. Dies in einem Land, welches behauptet, Herold der Freiheit und Menschenrechte zu sein. Aber anscheinend ergibt die Freiheit für sie nur dann einen Sinn, wenn sich der Schmähung von religiösen Persönlichkeiten des Islams und der Bekämpfung der Verbreitung von heiligen Werten dieser Religion dient. Der Erwerb von Wissen ist ein wichtiges Mittel für die Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung und für den Umweltschutz und ebenso ein wichtiges Mittel zur Beseitigung von Armut und Schaffung von neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Bildung ist für jeden von Bedeutung. Wenn die Bestimmungen einer Schule beachtet werden müssen, so sei gesagt, dass es bei der Beachtung des Hijabs auch um eine Bestimmung handelt. Es ist eine Regel für die Muslime. Der Bürgermeister von Malden, Gary Christensen, verurteilte in einem Interview das Vorgehen dieser Schule in seiner Stadt und sagte: »Ich war wie die anderen Bürger schockiert, als ich von dem Problem von Afnan erfuhr, die an dem Betreten der Schule gehindert wurde, weil sie den Hijab trug. Zugleich habe ich auch Verständnis für die Kleidungsvorschriften dieser Schule und respektiere sie. Ich versichere, dass alle Mitglieder der muslimischen Gesellschaft in den Genuss ihrer Rechte kommen werden und den Hijab benutzen können.« Zwar hat der Bürgermeister von Malden das Vorgehen der Schule in seiner Stadt verurteilt, aber in Wahrheit begegnen wir täglich vielen Mitteilungen dieser Art über die Benachteiligungen wegen dem Hijab. Man geht heute politisch gegen die islamische Bekleidung der Frauen vor und die Bekämpfung des Hijabs gilt heute als eine der Formen der Islambekämpfung. Neben dieser ständigen Anfeindung strebt der Westen verstärkt nach Verbreitung der Kultur der Nacktheit und der Zügellosigkeit und entfremdet die Frauen von ihrer Würde als Mensch. Aus der Sicht von Psychologen ist jedoch der Hang zur Bedeckung der Körperblößen ganz natürlich. Dies ist auch ein Grund dafür, dass Frauen an der Wahrung des Hijabs festhalten. Allgemein ist etwas umso gefährdeter, je kostbarer es ist, so dass es auch eines größeren Schutzes bedarf. Gott hat im Interesse des Menschen und zur Gründung einer Familie die Frauen schön und zierlich erschaffen und das Verlangen der Männer nach ihnen dadurch gestärkt. Wenn dieses Verlangen nicht in die richtige Bahn gelenkt, wird gerät das Wohl der Gesellschaft und insbesondere das der Frau in Gefahr. Der Islam hat die islamische Bekleidung zu einem wichtigen Faktor gemacht, um bei der Frau den Hang ihrer Schönheit zur Schau zu stellen und beim Mann das Begehren zu zügeln. Gott hat den muslimischen Männern und Frauen an mehreren Stellen im Koran empfohlen, ihre Blicke im Zaum zu halten und auf ihre Bekleidung zu achten. In den Versen 30 und 31 der Sure 24, Sure Nur, spricht er: Sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke gegenüber Frauen, die sie theoretisch heiraten könnten, senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Und sag zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern und anderen, die Mahram sind, das heißt, die sie religionsgesetzlich nicht heiraten können.
Thank you.
Wenn sich der Mensch von falschen Ideen und Suggestionen freimacht und seinen Verstand befragt, erkannt er, dass das Gebot der islamischen Bekleidung völlig einsichtig und richtig ist. Er versteht, weshalb der Islam dieses Gebot betont, denn die Vernunft tendiert zu dem, was auf gesunde Art im Interesse des Menschen ist und Schaden von ihm abwendet. Die vernünftige Bekleidung der Frau gemäß der islamischen Sitte wirkt sich positiv aus. Sie gibt der Frau Sicherheit und verschont sie vor gesellschaftlichem Übeln. Außerdem festigt sie die Ehe und Familien und trägt zur Gesundheit der Nachfolgegenerationen bei. Der Hijab verleiht den Frauen in Wahrheit größere Würde als Mensch und sie finden als fähige Menschen Beachtung. Aber die Entwicklungen im Westen entsprechen nicht dem hohen Platz, den die Frau einnimmt. Die Angst, welche die Politiker im Westen hegen, hat sie so weit gebracht, dass sie Gesetze zum Verbot des Hijabs herausbringen und dass sie einige Länder mit muslimischer Bevölkerung dazu zwingen, ähnliche Gesetze für das Hijab zu verabschieden. Dennoch konnte die islamische Bekleidung auch im Westen an Bedeutung gewinnen und zu einer zunehmenden Tendenz zum Islam beitragen. Wir sehen es am Beispiel einer Französin namens Melanie, die Muslim geworden ist. Trotz der negativen Propaganda und der Unannehmlichkeiten, die man ihr wegen des Hijabs bereitet, möchte sie nicht mehr darauf verzichten. Sie sagt, »Der Hijab ist der größte Schatz, an den ich gelangt bin, und ich möchte ihn nicht mehr aus der Hand geben. Der Hijab verleiht mir Charakter und Mut, Geduld, einen festen Glauben und eine starke Geistigkeit. Mein Hijab ist die Verbindung zu Gott. Ich habe selber beschlossen, die islamische Bekleidung zu tragen. Und ich bin mir mit Leib und Seele bewusst, dass ich das Hijab haben muss. Ich habe mich durch das Tragen von Hijab selbst erkannt, auch wenn die französische Regierung glaubt, mein Kopftuch sei ein Problem für sie. Die Bedeckung durch Kleidung gibt mir Freiheit, und zwar die Freiheit, die wir selber wählen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich als junger Mensch den Islam und das Hijab begriffen habe. Die feste Überzeugung davon, dass der Hijab Selbstvertrauen gibt und stärkt, ist realistisch und begründet. Die islamische Bekleidung zu tragen ist nicht schwer, sondern schön, wenn jemand es als ein Bündnis mit Gott versteht. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.